Hey ho und ganz liebe Grüße in die Welt hinaus. Ja, an alle wissensbegeisterten und grenzwissenschaftsbegeisterten Menschen da draußen. Hier sind Mirko und Basti. Grüßt euch.
Ja, hallo, wir sind heute hier, um ein bisschen auszuplaudern, was wir letzte Woche erlebt haben. Der Basti und ich, wir waren nämlich zusammen in Aachen auf dem 8. Europäischen Symposium für Nahtoderfahrung, der von Walter von Laak, Professor Dr. Walter von Laak, organisiert wurde, mit dem der Basti hier auch schon mal letztes Jahr ein Interview geführt hat. Ja, dort haben wir sehr interessante Leute kennengelernt und auch die Inhalte, die dort vermittelt wurden, haben uns sehr begeistert. Zumindest der ein oder andere besonders, muss ich sogar sagen.
Ja, also der Überbegriff Nahtoderfahrungen war der Stempel für diese Veranstaltung und es sind aus dem ganzen europäischen Gebiet die mit interessantesten Forschern zu diesem Themengebiet dort erschienen und haben Vorträge gehalten oder waren auch im Publikum zu Gast und ja, wir durften wieder spannende neue Erkenntnisse sammeln. Ich mag vielleicht am Anfang erstmal kurz erklären, wie das Kennenlernen mit Professor Dr. Walter van Laak zustande gekommen ist. Ich wohne in der Nähe von Aachen, das ist direkt an der holländischen Grenze, ein 25.000 Einwohnerstädtchen, würde ich es jetzt mal sagen, aber schon fast in einem dorfmäßigen Verhältnis. Und ich kenne den Professor Dr. Walter van Laak schon mein ganzes Leben lang, weil er hier eine Praxis für Orthopädie hatte. Ich selber hatte nie Probleme, weshalb ich auch da nie als Patient vor Ort war. Aber der Name und der Herr war mir mein ganzes Leben lang schon bekannt und er hatte so ein bisschen den Ruf des Knochenbrechers. Also wenn jemand, ich sag jetzt mal, Knieschmerzen hatte, dann wie mein Bruder zum Beispiel, dann ist er bei ihm in der Praxis, er hat immer gesagt, übers Knie gelegt worden. Das heißt, er hat so ein bisschen die alte norddeutsche Tradition des Einrenkens und mit Körpergefühl so ein bisschen auch hier bei uns im Westen fortgeführt. Und wo ich dann vor ein paar Jahren, das wird so 4, 5 Jahre her sein, weil ich mich ja hobbymäßig mit den ganzen Themen beschäftige, wo ich auf einmal dann mitbekommen habe, dass der gute Herr, der die ganze Zeit eine Praxis bei mir im Dorf hatte, ja, seit 30 Jahren schon Bücher über Nahtoderfahrungen und jenseitige Wissensgefilde schreibt, ist mir auf einmal klar geworden, das kann doch nicht wahr sein. Also ja, so bin ich auf den guten Herrn Professor Dr. Walter van Laak aufmerksam geworden und ja, habe dann auch den persönlichen Kontakt gesucht und auch mein allererstes Interview hier auf diesem Kanal mit ihm geführt, ja.
Ja, wir können ja mal ein bisschen erzählen, was für Leute dort da waren und welche Themen die vorgestellt haben. Als erstes hat gesprochen der niederländische Dr. Rinus van Waven über das Diesseits, Jenseits oder Beiderseits. Ja, wo er so ein bisschen auch auf die Hintergründe des Bewusstseins eingegangen ist, wo das Leben denn herkommt und wo es hingeht. Und ob ja dieses Jenseits nicht nur eine andere Seite der Medaille vom Diesseits ist und sich beides untereinander bedingt. Sehr interessanter Vortrag. Dann hat die Evelyn Elsässer gesprochen über Nahtodkontakte und dort ein paar statistische Auswertungen vorgestellt, wie denn so eine Nahtoderfahrung auf die Menschen und auf ihren Umgang mit dem Tod an sich, was für Auswirkungen das so hat. Ne? Weil oftmals haben ja Menschen Angst vor dem Tod oder können mit diesen diffusen Vorstellungen nicht wirklich was anfangen, was dann die Angst auslöst. Und wenn so ein Kontakt zustande kommt, ein Nahtodkontakt, war es auch, glaube ich, eher gar kein Erlebnis, sondern die Kontakte, wenn man Verstorbene einfach sieht in einem traumähnlichen Zustand oder auch wirklich im Wachbewusstsein, was es dann mit einem macht. Und dort konnte sie signifikant auch darstellen, dass so ein Erlebnis in den allermeisten Fällen einen sehr positiven Einfluss hat auf denjenigen, der es erlebt. Dann hat Professor Dr. Walter von Laak selber gesprochen. Das Thema des Vortrags war, steht die Menschheit vor dem pubertären Suizid? Und warum werden die Ersten die Letzten sein? Ja, Basti, du lachst schon, da kannst du ja nochmal ein paar Worte zu verlieren.
Ja, mit was für einer Energie er das auch vorgetragen hat, das war faszinierend. Also der Raum war mit Mikrofonen auch ausgestattet und Boxen, aber die hat es bei ihm nicht gebraucht. Er ist mit so einer Lautstärke und Engagement aufgetreten, dass es ja, jeden auch, glaube ich, berührt hat, weil man gemerkt hat, dass da sein Herz drin steckt und nicht nur sein Kopf.
Ja, den fand ich auch sehr beeindruckend, den Vortrag. Wir werden sicherlich auch demnächst nochmal mit dem Dr. Walter von Laak sprechen.
Ja.
Danach hat die Elke Schneider einen Vortrag gehalten, die auch bekannt sein sollte hier von dem Kanal. Die gute Barbara hat ja mit ihr mal gesprochen hier. Und der Titel ihrer Darstellung war Der Tod ist ein Erwachen aus dem Schlaf des Lebens. Auch ein sehr schöner Titel, finde ich, ne?
Ja.
Aus dem Traum des Lebens, hätte ich vielleicht noch ergänzt. Und zwar malt die Elke Porträts von Menschen, die verstorben sind, die aus der geistigen Ebene mit ihr Kontakt aufnehmen. Und das sind in den meisten Fällen dann auch Menschen, die in einer Verbindung stehen oder standen zu Gästen, die dort dann auch live im Saal mit vor Ort sind. Und hat das auch dort demonstriert, erstmal mit einem Bild und später auch mehrere hinten ausgelegt bei der Veranstaltung, wo dann auch einige zuzuordnen waren von dem Publikum.
Ja, weil das ist der Ecke auch gar nicht immer so klar, aus welcher Richtung oder um wen es sich jetzt dann handelt. Und das fügt sich anscheinend einfach immer so, indem sie diese Kontakte aufnimmt, das darstellt per Zeichnung und die Leute dann herauserkennen, dass es sich um einen ihnen bekannten Menschen handelt. Sie macht das auch nicht nur mit, ja, menschlichen Verstorbenen, sondern auch mit Tieren. Das heißt, sie hat dann auch so über das Medium Wasser, wo verstorbene Tiere zu ihr Kontakt aufnehmen und sich dann in der Wellenform des Wassers in diesem nebulösen Gefilde dann widerspiegeln.
Das gute Wasser, die Substanz des Lebens und auch die Verbindung zwischen dem Jenseitigen und dem Diesseitigen, wie ich finde, in vielen Punkten. Ja. Die Wellen, die dann hier rüber schwappen.
Genau.
Ja. Ja, dann gab es eine kleine Mittagspause, wo wir auch nochmal interessante Gespräche führen konnten mit einigen der Gästen und auch mit Referenten selbst. Nach der Pause hat dann Konstant Michels gesprochen aus Belgien. Das war mehr so ein Referat, wie man es in der Schule kennt, ohne große Bilder. Einfach ne, ein textlicher Vortrag zu dem Thema Strebt nach dem Himmlischen, nicht nach dem Irdischen. In dem auch ja, viele Konzepte, die schon seit längerer Zeit wissenschaftlich verankert sind und ja so bei den meisten Menschen auch als die gängige Lehrmeinung gelten, nochmal auf den Prüfstand gestellt wurden, um dort verschiedene neue Aspekte und Herangehensweisen und Sichtweisen einfach mal ein bisschen ja, dargestellt und diskutiert wurden und nach seiner Sicht und die seiner Begleiterin, die ihm da auch noch geholfen hat, dargestellt wurden.
Kleine Zusatzinformation hier an dieser Stelle. Ab diesem Moment von dem Vortrag des Belgiers war es uns dann auch gestattet, die Vorträge abzufilmen und jetzt im Nachhinein für euch dann im späteren Verlauf des Jahres noch online zu stellen. Also seid gespannt, was da nicht noch für Vorträge von diesem Tag hier erscheinen werden.
Richtig, richtig. Danach hat auch einer der besten Vorträge, wie ich fand, stattgefunden, den wir zum Glück aufzeichnen konnten, vom Professor Dr. Enno Popkes. Der hatte das Thema, wenn wir dort zu Hause sind, warum sind wir dann eigentlich hier? Die Folgefrage einer Auseinandersetzung mit Nahtoderfahrungen. Und da wurde das ganze Thema der Nahtoderfahrungen oder auch ja, des Bewusstseins an sich auch aus einer christlichen Perspektive betrachtet. Allerdings aus einem sehr interessanten neuen Aspekt. Er hat nämlich den Vorschlag gemacht, dass man das Christentum hin zu einem platonischen Christentum eventuell ergänzen könnte. Da hat er sehr viele schöne Aspekte mit angeführt, die er auch in zwei seiner Büchern festgehalten hat. Sollen wir darauf noch ein bisschen weiter eingehen oder sollen wir die Leute mal...
Ich würde noch auf jeden Fall gerne einen kleinen Satz dazu sagen, weil er auch dargestellt hat in seinem Vortrag, dass ab dem 5. Jahrhundert nach Christus gewisse Glaubenssätze von der Kirche aus verboten worden sind. Und er ist jetzt, dadurch, dass er da das alles gelernt hat und dadurch auch in den Positionen sitzt, wo man das ermöglichen kann, er ist derjenige, der dieses Weltbild nochmal neu auf den Prüfstand stellt und auch anerkannt das eventuell verändern kann. Es ging sich da so ein bisschen darum, ob die Jesusgestalt von uns als göttliches Bewusstsein gesehen werden sollte, was wir selber nicht erreichen können, oder ob es für uns auch selber möglich sein könnte, uns ein Beispiel an dem Leben Jesu zu nehmen und ihm es gleich zu machen. Und somit hat er ein 1500 Jahre alt vorherrschendes Weltbild gewandelt, sodass wir das nochmal neu hinterfragen dürfen und das auch noch mit akademischem Hintergrund, sodass das nicht aus irgendwie einer Schwurbler-Ecke kommt, sondern fundamentiert wissenschaftlich dargestellt wird, sodass wir unser Weltbild dahingehend auch nochmal hinterfragen können. Wir sagen den Namen auch nochmal, damit ihr nochmal hereinrecherchieren könnt, was er nicht schon alles auf die Beine gestellt hat, um das zu verwirklichen.
Das ist der Professor Dr. Enno E. Popkes,
Genau.
heißt es. Und diese erste Ansicht, die du gerade geschildert hast, dass Jesus halt Gottes Sohn war und sozusagen unerreichbar ist für die Menschheit und zwar in einer gewissen Weise als Vorbild, aber trotzdem aus einer höheren Instanz heraus handelt, die für uns unerreichbar bleibt, ist ja das gängige christliche Weltbild. Und er hatte das wirklich sehr gut dargestellt, dass es in uns allen liegt, dass wir wirklich alle diese Möglichkeit haben, diese Jesus-Qualitäten in uns zu erwecken, wenn wir uns denn wirklich diesen, ich sag mal, diesen höheren Schwingungen öffnen und dort.
Anklang finden.
Danach gab es noch eine sehr interessante Diskussion.
Eine Sache noch zu dem Professor Popkes, weil ich fand das wirklich erstaunlich, weil es für mich dargestellt hat, was für eine Möglichkeit uns jetzt offen liegt, die Menschheit aus diesem chronisch klein gehaltenen Weltbild herauszubekommen, sodass wir mit den Lehren Jesu auch irgendwo die Welt verbessern können, indem wir Nächstenliebe und behandle deinen Nächsten so wie dich selbst in unser Weltbild verwirklichen können und nicht mehr da stehen und uns klein halten und von anderen uns vorgeben lassen, wie wir unser Leben gestalten zu haben und aus dieser ja egoistisch handelnden Perspektive ein bisschen rauskommen.
Was er auch schön dargestellt hat, fand ich, war, dass Jesus ja seine Lehren niemals selber aufgeschrieben hat oder probiert hat, das irgendwie als eine Religion zu verkaufen. Das hat er dann wirklich später erst stattgefunden durch Leute, die über ihn geschrieben haben und diesem gefolgt sind. Er hat ja wirklich als ungebildeter Handwerker seine frühe Zeit des Lebens verbracht und erst so mit Mitte 30 ist er dann in Erscheinung getreten als dieser Wanderprediger und Heiler, dem dann die Menschen auch gefolgt sind. Aber er selber hat ja nie irgendwelche Schriften veröffentlicht und das wirft auch nochmal ein ganz anderes Bild auf dieses Machtkonstrukt und diese Ausübung von Kontrolle, die dann später erst durch sein Wirken mit ihm einfach als Werkzeug umgesetzt wurde.
Ein wirklich spitzen Vortrag, den ihr auch bald hier bei uns zu sehen bekommt. Also seid gespannt.
Ja. Danach folgte eine Diskussion, in der viele der Anwesenden Fragen gestellt haben und das Ganze nochmal zu weiteren Diskussionen auch jenseits der Vortragsinhalte geführt hat. Die ging dann meistens auch immer ein bisschen länger als geplant, mit in die Pause hinein, sodass die Pausen dann schon wirklich knapp bemessen waren. Nach dieser Diskussion hat der Michael Klebingard einen Vortrag gehalten. Mit dem haben wir auch im Vorfeld schon in der Pause gesprochen und waren sehr gespannt. Sein Thema war: Befreit von harten Drogen und schweren Depressionen durch meine Nahtoderfahrung.
Ja, das hat er auch wunderbar dargestellt. Und ja, wir haben ihn im Vorfeld schon kennengelernt und haben schon ein bisschen reingefühlt, dass er ein, ich sag jetzt mal, guter Mensch ist. So, das ist uns dann immer recht schnell klar, dass da jetzt keiner kommt, der irgendwas erzählen will, um irgendwem gerecht zu werden, sondern wir haben da schon ein recht gutes Gespür für zu erkennen, wer aus dem Herzen handelt. Und das war bei seinem Vortrag dann so wunderschön auch zu erkennen, dass man sich dann da auch bestätigt fühlt mit seiner Intuition. Und er hat es wirklich auch geschafft, dass das der erste Vortrag des Tages war, der auch so einen kleinen, ich sag jetzt mal, Standing Ovation Applaus bekommen hat. Also das hat das ganze Publikum berührt, weil er seine Lebensgeschichte so schön dargestellt hat und ja, ausführen konnte, wie seine Nahtoderfahrung sein Leben verändert hat, und zwar ins Positive.
Ja, und auch mit welcher emotionalen Energie er das Ganze vorgetragen hat und wie detailliert bestimmte Aufarbeitungsprozesse dieser Erfahrung dann nochmal von ihm geschildert wurden, hat mich auch schwer begeistert. Da wird sicherlich auch demnächst nochmal Kontakt stattfinden zu dem Michael.
Ja, und wie dankbar ich auch bin, dass ich so eine Erfahrung nicht selber machen muss. Es ist wunderbar, wie ich finde, dass Menschen, die solche Erfahrungen gemacht haben, ihr erlebtes Geschehen mit uns teilen, sodass wir gar nicht selber diese Extremerfahrungen machen müssen, sondern wenn man dem Glauben schenkt, was er da erzählt, es einem erübrigt, einfach solche Lebenssituationen selber durchzumachen und man sich aufgrund des Erfahrungsschatzes von anderen Menschen ein eigenes Bild davon machen kann und man somit auch sein, ja, Weltbild weiter vergrößern kann und man sich auch hineinversetzen kann, wie es sich anfühlen würde, wenn man so ein Leben geführt oder gehabt haben müsste.
Ja, und auch wenn man dann im Nachhinein diese Aufarbeitung dieser Prozesse nochmal vor Augen geführt bekommt. Also das war ja wirklich sehr, sehr eindrücklich, wie er das da geschildert hat.
Ja, also man kann wirklich zusammenfassen vom heroinsüchtigen Atheisten hin zum anderen Menschen aufzeigen, wie schön die Erde und das Leben ist.
Zu einem Vorbild geworden, auch
Ja.
für sich und für sein Umfeld und auch in dem Fall natürlich für die, die ihm dann gewillt sind, zuzuhören. Ja. Also das komplette Gegenteil von dem, was man unter einem Junkie versteht, wie er sich auch vorher dargestellt hat, also wie sein Leben vor 10 Jahren wohl gelaufen sein muss.
Ja, und vielleicht können sich ja auch Menschen, die in starken Abhängigkeitssituationen stecken, da, wie gesagt, ein Vorbild dran nehmen, dass es auch immer die Möglichkeit gibt, seine Realität zu verändern.
Da muss es gar nicht erst zu der letzten Instanz kommen, zu so einer Nahtoderfahrung, die das Universum einen dann nochmal richtig als Arschtritt verpasst, um zu sagen, jetzt komm mal klar mit deinem Leben. Ja, weil da gibt es ja im Vorfeld auch schon oft Hinweise und Synchronizitäten, die einen dann auf die richtige Bahn lenken wollen, wenn man gewillt ist, dem zuzuhören, was das Universum einen da so zu sagen hat.
Ja, er hat auch wunderbar geschildert, wie die Einsicht für ihn selber gekommen ist, weil wo ihm durch diese Nahtoderfahrung mit wirklich minutenlangem Herzstillstand und so weiter ihm offenbart worden ist, dass alles, was man durch sein Leben verwirklicht, auch die dementsprechenden Konsequenzen nach sich trägt und er somit immer mehr Verantwortung für sich selber und seine Handlungsweisen übernommen hat und er dadurch auch jetzt genau den Mensch geworden ist, der er jetzt ist. Und ja, das freut uns dann sehr, solche Menschen in unserem Kreise begrüßen zu dürfen.
Der darauffolgende Vortrag war von Professor Dr. Dr. Wilfried Kuhn. Der durfte leider nicht von uns aufgezeichnet werden, hatte aber auch interessante Aspekte in sich. Dabei ging es um Sterbebettvision. Warum widerlegen Sie ein naturalistisches Weltbild? Denn die Sterbebettvisionen, wie sie stattfinden, das sind ja oftmals mehr als nur irgendwelche Erinnerungen, die da ablaufen. Das sind ja wirklich schon Überschneidungen mit der Anderswelt, mit dem Jenseitigen, wo dann teilweise auch Leute im Raum stehen, die nur von demjenigen gesehen werden können, der gerade stirbt oder in diesem Sterbeprozess sich befindet aktuell. Aber ich habe auch schon oft Darstellungen gehört, ich glaube, das war jetzt nicht Teil des Vortrages, aber dass zum Beispiel auch Kinder, die im Raum sind, plötzlich sehen, dass da jemand steht. Und noch eine Sache, die ich mitgenommen habe aus diesem Vortrag, war, dass es auch geteilte Sterbebettvisionen gibt. War mir vorher auch so gar nicht auf dem Schirm. Also, dass jemand zum Beispiel, der einen Sterbeprozess begleitet als gesunder Mensch, dann auch diese gleichen Wahrnehmungen empfinden kann und das dann auch im Abgleich bestätigt werden kann später mit dem Versterbenden, dass das wirklich ein Kollektiverleben ist, ne? Also von mehreren Leuten gleichzeitig, die dann in diesem Bewusstseinsfeld oder in diesem erweiterten Feld sich gerade befinden und diese Wahrnehmungen miteinander teilen. Hochinteressant.
Ja, wo wir jetzt auch dann mal kurz drauf zu sprechen kommen können, dass die ganze Thematik an sich ja aus eigentlich nur zwei Perspektiven betrachtet werden können. Die eine ist, es ist wie geschildert, da irgendwie was dran, wie es berichtet wird. Und die andere ist, dass es sich um Halluzinationen handelt und man für sich ein schlüssiges Aufdröseln der ganzen Geschichte dargestellt kriegt, damit man halbwegs seinen Frieden damit findet. Und da es diese geteilten Nahtoderfahrungen gibt, ist das schon mal ein, weil es auch wirklich alles wissenschaftlich festgehalten ist, ein Beweis dafür, dass es sich auf keinen Fall eigentlich um Halluzinationen handeln kann, weil wenn es so wäre, dann wäre es auch eigentlich nicht möglich, das zu überspielen.
Sobald diese sogenannten Halluzinationen, sei es jetzt durch einen Sterbebettprozess oder teilweise auch in einem bewusstseinserweiterten Zustand, wenn diese von mehreren Leuten akkurat gleich wahrgenommen werden, in vielen Details, also dann spricht das für mich ganz klar gegen eine willkürliche Halluzination, also die Einbildung von einem selber, dass man sich das nur ja, einbildet in einem Maße, von dem man etwas sieht, was tatsächlich nicht vorhanden ist und nur als Hirngespinst stattfindet, sondern dass da wirklich eine höhere Wahrnehmung oder eine erweiterte Wahrnehmung in einem breitbandigeren Bewusstsein aufgenommen werden kann und sich dort als eine wirkliche Wahrnehmung dann auch manifestiert im Geiste.
Ich meine, ich bin da immer noch ergebnisoffen und nehme mich da auch selber nicht so wichtig oder so für voll, sondern bleib da einfach im Vertrauen ans Universum und wer weiß, wie es wirklich ist. Aber die Vorstellung, dass alles miteinander verbunden ist und alles einem höheren Zweck untergeordnet ist, lässt mich doch ein hoffnungsvolleres Leben auch führen, sodass ich, ja, wie auch eben schon bei dem Herrn, der den Vortrag begleitet hat mit seiner Nahtoderfahrung, ja, einem zu einem besseren Menschen und somit auch zu einer besseren Welt führen kann.
Durch ein tieferes Verständnis des allumfassenden Seins. Ja. Weil ich denke, die große Wahrheit, wie es wirklich ist, werden wir mit unserem menschlichen Verstand einfach auch niemals greifen können. Dafür sind die Kapazitäten gar nicht ausgelegt. Wir können nur gucken, einzelne Aspekte dieses Gesamtspektrums für uns greifbar zu machen und das irgendwie auch als eine Motivation oder einen Antrieb in unser Weltbild aufzunehmen, das uns einfach zu einem Handeln führt, das für uns alle eine erstrebenswerte Zukunft bringt.
Es ist ja nun mal auch so, dass das vorherrschende Weltbild des Materialismus erstmal das verneint, dass es solche Gefilde geben kann. Wie ging es denn weiter? Hatten wir noch einen Vortrag? Ja, ne?
Danach war der Willibert Pauls. War das der Büttenredner schon oder war das? Nee, das war der,
Ja,
ne?
ja.
Ja, genau. Das war hier von der heilenden Kraft der anderen Perspektive. Wie hieß nochmal sein Künstlername? Du hast da, glaube ich,
Der Bergische Jung, er
der
ist
Bergische
in
Junge.
der karnevalistischen Szene in Köln, Mainz, Düsseldorf, was es da nicht alles für Hochburgen gibt, ist er ein oft eingeladener Gast und auch ausgezeichnet mit den ganzen Karnevalsorden, die es da gibt. Und er hält humoristische Vorträge auf Büttenrednerart. Das ist so ein rheinländisches eigenes Ding, hat aber einen recht großen Bekanntheitsgrad, weswegen, ja, das auch für viele Menschen im Saal auch eine schöne Erfahrung war, da mal einen Menschen in intimer Runde vor sich zu haben und Ausführungen, ja, wo man erstmal nur an ein humoristisches Weltbild denkt, was allerdings dann auch noch weiterführende Gedanken sich macht. Und ja, so ist es auch schön zu sehen, dass wir da keine Eigenbrötler sind, die Wissensgefilde erschließen, die wir uns da vorstellen, sondern dass auch im Mainstream gefangene oder stattfindende Menschen auch noch immer Bezugspunkte zu uns Freigeistern haben und wir da die Hoffnung nicht aufgeben müssen, dass wir da unser eigenes Ding machen müssen, sondern dass irgendwo auch immer noch Brücken geschlagen werden für das gemeinsame Wohl.
Ja, und dass auch diese scheinbar mysteriösen Grenzbereiche des Wissens trotzdem auch dort in bestimmten Bereichen sehr großen Anklang finden und auch verfolgt werden und thematisch für sehr interessant gehalten werden. Ja, war jetzt nicht so ganz mein Humor, was er da auf der Bühne dargestellt hat, aber an manchen Stellen musste ich richtig lachen, da musste aber irgendwie kein anderer lachen. Und umgekehrt genauso, wo alle gelacht haben, da war, fand ich es nicht witzig. Aber so ist das halt, ne, mit der individuellen Wahrnehmung. Ja, solange man jedem seinen Raum gibt, darf das natürlich auch genau so passieren. Der kam auch, glaube ich, von einer WDR-Veranstaltung oder von irgendeinem großen Karnevals-Gala-Abend, Auftakt, weiß ich nicht. Es war ja der 11.11., wo dieser Vortragsabend oder der Vortragstag stattgefunden hat, das Symposium der Nahtoderfahrungen. Ja, und da war er direkt frisch von dort, kam er da angereist und hat dann noch beim Walter von Laak-Kongress seinen Teil zum Besten gegeben.
Ja, und da konnte man sich auch echt eine Scheibe von abgucken, wie er seine Weltanschauung präsentiert hat, weil das war jetzt nicht unbedingt geschauspielert oder so, sondern einfach an den richtigen Stellen ausgeschmückt, sodass man die Präsentation dessen, was einem da auf dem Herzen liegt, noch besser darstellen kann. Also ich habe da mir ein bisschen was von abgeguckt, damit ich auch noch weiter in meiner Entwicklung auch gehen kann.
Die Art und Weise, wie er mit dem Mikrofon umgeht, ne? Ja, also
Zum
das
Beispiel.
Sprechen und so weiter, da war schon sehr, hat man schon gemerkt, dass es ein Profi ist, der das nicht zum ersten Mal gemacht hat. Wie es bei uns immer noch manchmal rüberkommt, glaube ich. Aber wir lernen
Ja.
ja auch dazu. Ja. Dann gab es nochmal danach eine Diskussion und eine Zusammenfassung des gesamten Abends mit sehr gutem Austausch aller Beteiligten. Wir haben dann auch nochmal mit ein paar Leuten dort gesprochen. Teilweise wurden wir sogar auch erkannt hier von der Podcastarbeit. Auch sehr witzig.
Und
Haben ein paar
teilweise
Fotos
auch
gemacht,
nicht.
teilweise auch nicht.
Ja, weil die Schwester von einem guten Freund von uns auch da war, die uns kannte, uns aber dann weder angesprochen hat, noch dass wir mitgekriegt hätten, dass das der Fall ist. Das ist uns erst im Nachhinein klar geworden.
Ja. Weil wir uns dann mit diesem guten Freund am nächsten Tag treffen wollten und er sagte, meine Schwester ist gerade in der Stadt. Und dann kam das zum Gespräch, dass sie wohl auf dem gleichen Kongress war wie wir am Tag zuvor.
Ja, die Welt ist klein.
So sieht das aus. Ja.
Und
Hast du?
was ja auch wieder dafür spricht, was die große Frage hinter diesem ganzen Kongress und auch in unserer ganzen Arbeit hier ist, ist alles miteinander verbunden oder brodelt jeder nur sein eigenes Süppchen? Und irgendwo kommen Synchronizitäten zustande, die mich in dem Glauben festigen, dass eben alles miteinander verbunden ist. Und ich wäre nie in diese Schiene hineingeraten, sage ich jetzt mal, wenn nicht intuitiv in mir drin wäre, dass dem der Fall ist. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass ich als Mensch mit Mirko verbunden bin, der auch ein Mensch ist, sondern ich meine, dass alles, was es gibt, miteinander irgendwo was Gemeinsames teilt und ja, damit auch aus der gleichen Quelle entspringt. Und das ist doch ein viel schöneres Weltbild, als dass nichts einen Wert hat, oder nicht?
Würde ich mich so anschließen. Aber diese Erkenntnisse kommen ja oft auch nur daher, also bei mir war es auf jeden Fall so, weil man im Vorfeld oft dran so stark zweifelt, obwohl man intuitiv so ein Gefühl dafür hat, dass es sich um eine Wahrheit oder um eine, ja, um eine Wahrhaftigkeit handeln könnte, man aber trotzdem vom Verstand her so daran zweifelt, dass man es halt erforschen will, um diesem Zweifel Raum zu geben und zu bestätigen. Und je tiefer man sich dann mit diesen Thematiken beschäftigt, umso mehr merkt man, dass da wirklich was dran ist an vielen Punkten.
Ja, und es gibt da so ein paar Punkte, wo ich es für mich ausgemacht habe, dass da was dran sein könnte. Wirklich Wissen, damit hat das hier gar nichts zu tun, sondern es ist eher so eine Annäherung der Wirklichkeit, so würde ich es mal nennen. Und dass in dem von uns betrachteten Weltbild oder der Welt, dem Universum, es so scheint, als hätte alles irgendwo seinen Platz, dass die Natur miteinander in Symbiose genau das zum Vorschein bringt, was alle irgendwo brauchen, dass immer die richtige Qualität an Luft irgendwo zustande kommt, dass wir die genau richtige Menge an Licht und Wasser und all das so zusammengefügt scheint. Das ist zum Beispiel so ein Anhaltspunkt, woran ich das ausmache. Und wenn man sich auch mal aus der wissenschaftlichen Perspektive anguckt, dass von dem unendlichen Universum gerade mal 5% beschrieben werden können, so ungefähr, es dann noch 95% gibt, die wir weder greifen, sehen, hören, messen können. Ja, messen vielleicht schon, aber es wird als dunkle Materie abgetan oder
Wollte ich
andere
gerade sagen.
Frequenzen und da gibt es natürlich irgendwo Erklärungsmodelle, aber dass wir nur so einen kleinen Prozentsatz von einem unendlichen Universum für unser Weltbild heranziehen, zeigt mir, dass in diesem großen anderen Prozentsatz noch irgendwas integriert sein kann, was alles miteinander verbindet und zusammenhält und einem ja, größeren Plan unterlegt ist, so würde ich es mal sagen.
Ja. Es ist ja sogar noch viel freakiger eigentlich. Das Witzige bei diesen 95% unbekannte Energien, die die Wissenschaft uns da nochmal mit reinpflegt in dieses Weltbild, also diese dunkle Energie und diese dunkle Materie, die sind ja weder messbar noch greifbar, sondern die werden einfach nur postuliert und angenommen, damit diese restlichen 5%, die wir beobachten können, irgendwie in dem Maße funktionieren, wie die Wissenschaft glaubt, wie sie funktionieren sollte, nach ihrem Ansichten und Lehrmeinungen. Ne? Wenn man das nämlich nur so hinstellen würde, dann würde keine Galaxie so funktionieren, kein nichts, also nichts im Weltraum oder im Weltenraum allgemein würde irgendwie von der Funktion her so umgesetzt werden können, wenn man nicht noch ein riesengroßes Sammelsurium an hypothetischen Kräften mit einbindet, die das Ganze dann irgendwie so im Maße halten, die wir aber in keinster Weise messen können.
Ja, und ich habe dieses Gedankenspiel auch für mich mal weitergetragen und habe mir dann gedacht, okay, wie hoch ist denn so eine unendliche Größe, als die unser Universum beschrieben wird? Und wenn man dann noch 95%, das ist ja jetzt wieder alles nur abgeschätzt, dazu rechnet, dann komme ich auf eine Zahl, die ist unendlich hoch unendlich. Also wahrscheinlich. Also das ist kaum greifbar. Selbst unendlich ist ja nicht greifbar und Wahrscheinlich ist es eher auch so ein Torusmodell, was dann da zum Vorschein kommt, dass man halt auch beobachten kann, dass sich im Großen und im Kleinen ähnliche Prozesse abspielen, dass wenn man einen kompletten Rauszoom aus diesem ganzen Sonnensystem, Galaxie, Universum-Ding macht, man wieder am Schluss in der kleinsten Zelle ankommt. So stelle ich mir das ein
Ja,
bisschen
und
vor.
andersrum genauso, wenn man wirklich ganz tief in die Zellen, in die Moleküle und in die Atome und dann später noch in die Quantenteilchen mit reinzoomt, wird da drin sicherlich auch überall ein Universum sein.
Also ich muss auch gestehen, mir qualmt manchmal echt der Kopf, wenn ich mir darüber Gedanken mache und ich werde darauf auf keine Antworten kriegen, aber dass ich wahrnehmen darf und irgendwo eingebettet bin, was ein relativ angenehmes Dasein für mich generiert, lässt mich dann doch schon wieder den Qualm ein wenig ausstellen.
Ja, dieser Qualm, der ist wirklich legendär. Also das ist ja echt so, wenn man sich Gedanken macht über so Dinge, die einfach das Fassungsvermögen des Bewusstseins aktuell überschreiten, fängt es wirklich an zu kribbeln und wenn da wirklich, als wenn da so ein Abwehrmechanismus auch gerade einsetzt, von wegen, das kannst du gar nicht greifen gerade, dann ne, geh mal wieder zurück, so eine Schutzbarriere vor bestimmten Erkenntnissen im Geiste stattfindet, die man auch dann wirklich erst langsam lockern kann durch bestimmte Erkenntnisse, die die Grundbausteine bieten, erst diese höheren Metaverständnisse für sich überhaupt greifbar machen zu können.
Und ich bin ja auch davon überzeugt, dass jedem nur das zugemutet wird, was er auch verkraften kann. Und so ist das auch ähnlich wie mit, ja, Elektroenergie oder Licht. Es wird immer heller. Also es wird nicht auf einmal buff hell, sondern man wird langsam herangeführt, Energien für sich mehr erschließen zu können, um nicht in einen Schockzustand oder in eine Verblendung zu geraten.
Die Evolution der Erkenntnis.
Ja, ein wenig abgeschweift hier jetzt von Walter von Laaks Kongress für Nahtoderfahrungen, aber das hängt alles miteinander zusammen und eröffnet genau diese Fragen, die wir jetzt ein bisschen erörtert haben, hier für uns und auch für euch.